Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Das Mosaik ist der erfolgreichste in Deutschland produzierte Comic. Mehr als 100.000 Hefte erscheinen derzeit Monat für Monat. Das jetzt zu Ende gehende Jahr war eines mit zahlreichen Jubiläen rund um das Mosaik. Sein Erfinder, Hannes Hegen, wurde vor 100 Jahren geboren. Das Mosaik gibt es seit 70 Jahren, zunächst mit den Digidaks, inzwischen seit 50 Jahren mit den Abrafaxen. Und mit diesen ist gerade das 600. Mosaik erschienen. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Alles begann mit dem Spaßmacher Harlekin im Januar 1976. Da traten erstmals die drei Figuren Abrax, Brabax und Kalifax im Comic-Mosaik in Erscheinung. In den folgenden rund 5 Jahrzehnten erlebten die Kobolde Abenteuer beispielsweise an der Seite von Nofretete, Marco Polo, Kaiser Barbarossa, Sokrates und Martin Luther. Der Berliner Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag feiert gerade Jubiläum. 50 Jahre Abrafaxe und das 600. Heft.
Brabax! Wo steckt denn Brabax?
Suchen wir erstmal nach Kalifax.
Kalifax!
Kalifax!
Hey, Brabax, du hast es hingekriegt!
Der Typ macht mich noch wahnsinnig.
Wie sagst du das?
Abrax, komm schon!
Alle drei, Abrax, Brabax und Kalifax, verschlägt es in ihrem neuesten Abenteuer nach Prag. Und dort werden die Abrafaxe auf zahlreiche bekannte Persönlichkeiten treffen, verrät Autor Jens-Uwe Schubert.
Die Hofastronomen Tycho Brahe und Johannes Kepler auf jeden Fall. Sie treffen den jungen Wallenstein, befreunden sich sogar mit ihm und sind dabei, als er eine folgenschwere Lebensentscheidung trifft. Sie werden kennenlernen den berühmten Rabbi Löw, der den meisten Leuten vielleicht bekannt ist, weil er angeblich den künstlichen Menschen Golem erschaffen hat.
Zudem tritt auch der größte Erzfeind der drei Kobolde wieder auf, Don Ferrando, der seit 1980 immer wieder die Wege der Abrafaxe kreuzt.
Don Ferrando wird in der neuen Serie tatsächlich wieder auch eine wichtige Rolle spielen. Ein guter Gegner, ein starker Gegner macht ja eine gute Geschichte auch aus.
Jörg Reuter kam 1980 zum Mosaik, zunächst als Zeichner. Seit 1990 ist er künstlerischer Leiter.
Was mir besonders Spaß gemacht hat, waren die Luther-Serie. Also die war erst so, dass ich dachte, um Gottes Willen, das geht ja überhaupt nicht. Und nachher, während der Arbeitszeit, so einen Spaß gemacht, weil wir wirklich sehr gut vorbereitet waren. Wir waren dort in Wittenberg, wir hatten eine Expertin, die auch, wenn wir irgendwie Fragen hatten, wie sah das aus, wie sah jenes aus, konnte uns immer sehr aktuell immer irgendwie Bildmaterial schicken. Oder wenn kein Bildmaterial vorhanden war, dann hat sie wenigstens irgendwelche Aufzeichnungen gefunden aus Archiven.
Nach mehr als 45 Jahren geht Jörg Reuter nun mit 66 Jahren in den Ruhestand und darf sich zum Ende hin noch einmal dem Widersacher der Abrafaxe, Don Ferrando, widmen.
Ja, und dann hatten wir aber irgendwann gemerkt, Mensch, der war so eine tolle Figur, den müssten wir eigentlich auferstehen lassen. Kann der nicht vielleicht auch Zeitreisen machen? Und von da an kam der dann auch öfters mal in anderen Serien vor, immer mal so am Rande und so. Und in dieser neuen Serie, da wird er dann vielleicht doch eine etwas größere Rolle wieder spielen. Und dann die Entscheidung, dass ich den zeichnen soll, dachte ich, ah ja, ist irgendwie ganz komisch, weil dann sich nochmal wie so ein Kreis schließt.
Für Autor Jens-Uwe Schubert ist derzeit noch nicht genau klar, wie das Prag-Abenteuer der Abrafaxe ausgehen wird.
Ich schreibe jetzt am Heft 602. Diese beiden Monate habe ich Vorlauf, aber viel Luft ist dann eigentlich nicht. Ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, mich damit zu beschäftigen, was die nächste Serie sein könnte. Mal sehen, was daraus wird. Aber für uns ist es gerade eine sehr spannende Geschichte.
Die Mosaikhefte nach der Nummer 600 sind auch eine Reminiszenz an den in Prag geborenen deutschsprachigen Schriftsteller Leo Perutz. Jens-Uwe Schubert möchte mit seiner neuen Geschichte der Abrafaxe diesen von ihm verehrten Leo Perutz ein wenig aus der Vergessenheit holen. NDR 1 Radio MV. 600 Hefte sind seit Januar 1976 mit den Abrafaxen erschienen. Für die Leser, Jüngere wie erwachsen gewordene, ist völlig normal. Abrax, Brabax und Kalifax sprechen Hochdeutsch. Doch 2022 kam dann plötzlich Niederdeutsch dazu.
Hört ein von Juch uns Rott sein?
Dat letzte Mal gestern Abend in dat Lagerhus.
Tau ist es Klarus verlustig und nu de Rott. Ich mag mir blöden Gedanken.
Hey Abrax, bist du prat? Wie willn ti dich los?
Kam ji für ne Tiet an mit recht, wenn ich nur mit Simon nach Köln führ?
Na, grad so. Nummer tau, holen ji die Uhren abm. Wir droppen uns hier in Lübeck wedder. Kalifax und ich waren uns in Rostock im Hören. Vielleicht kriegen wir wat über die anderen Route, die wat von den Schatz weiten.
So hört sich das an, wenn Abrax, Brabrax und Kalifax platschnacken. Ihre Abenteuer in der Hansezeit übersetzt hat Susanne Bliemel.
Die Abrafaxe sind im Hochdeutschen, das ist mir dann erst aufgefallen. Ich kenne also die Serie auch und ich habe das also lange auch gelesen, auch als Kind, dass sie relativ sachlich sind von der Sprache. Aber im Plattdeutschen sind sie nochmal so betten, wat Plitsche und so ein Betten, was Freche kommen sie so rüber. Und das hat viel Spaß gemacht.
Die Idee für eine plattdeutsche Fassung des Mosaiks kam Susanne Bliemel im Frühjahr 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown. Die niederdeutsche Autorin und Moderatorin der Plappermörl von NDR1 Radio MV meldete sich einfach beim Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag in Berlin.
Als ich das da hingeschickt habe, da habe ich mir auch das erste Heft genommen und habe so die ersten 10 Seiten rausgeheftet, so per Hand, und habe alle Sprechblasen mit dem Computer plattdeutsch geschrieben und ausgeschnitten und eingeklebt, damit man eben auch gleich im Verlag irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie schön das wäre.
Im Verlag waren sie von der Idee sofort begeistert und so machte sich Susanne Bliemel dann daran, alle 25 Hefte aus der Hansezeit mit den Abrafaxen zu übersetzen. Und die Verlagsmitarbeiter rund um Redaktionsleiterin Maren Ahrens hatten ebenfalls sofort ihren Spaß.
Als ich die ersten plattdeutschen Texte gelesen habe, da habe ich so gelacht und bin erstmal zu meinen Kollegen rübergerannt und habe gesagt, oh mein Gott, hört euch das mal an, wie sich das anhört, das ist ja total niedlich. Um dann festzustellen, dass sie mir erzählt haben, ja, weißt du was, das ging uns die ganze Zeit schon so, ich habe immer die besten Stellen vorgelesen und dann hat das in dem ganzen Raum wirklich für Erheiterung gesorgt.
Zwar gab und gibt es die Abenteuer der drei Kobolde bereits unter anderem auf Ungarisch, Rumänisch, Kroatisch, Vietnamesisch und Koreanisch. Doch diese plattdeutsche Ausgabe war für den Verlag etwas völlig Neues.
Es ist tatsächlich insofern eine Premiere, als dass es ein Buchprojekt ist, wo wir wirklich hier bei uns im Haus die ganze Produktion von vorne bis hinten gemacht haben.
Dass die plattdeutsche Übersetzung auch in die bereits vorhandenen Sprechblasen passen, dafür war Robert Löffler zuständig, ein Sachse, der dabei ein wenig platt lernte.
Während der Arbeit habe ich mich schon so ein bisschen reingelesen. Also am Anfang hatte ich schon die Schwierigkeiten, aber so im Laufe der Zeit hat man dann schon gemerkt, welches Wort was bedeutet. Und das ein oder andere erschließt sich dann aus dem Zusammenhang. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man das auch als Süddeutscher lesen, glaube ich.
Wenn nun die originalen Abenteuer der Abrafaxe aus der Hansezeit im 15. Jahrhundert zwischen Lübeck und Rostock, Köln und Novgorod zur Hand nimmt und mit der neuen niederdeutschen Fassung vergleicht, wird feststellen, eine 1:1 Übersetzung ist es nicht. Geht auch gar nicht, sagt Susanne Bliemel.
Man muss das richtig neu denken oder es wird nicht gut. Manchmal die Sprechblasen werden sich sehr unterscheiden zu den Hochdeutschen. Ja, und dann muss man auch Dinge erfinden, klar.
Und nun ist auch oplatt nachzulesen, wie die drei Abrafaxe in der Hansetit unterwegs sind und den Schatz von der Ligedelers säugen.
Das passte einfach so toll, weil das ganze Setting, die Schiffe, die Häfen, das ist eben eigentlich Niederdeutsch. Und die Hansezeit ist wirklich die Zeit, wo wirklich jeder Plattdeutsch gesprochen hat.
Die beiden Bücher, Unterwegens in der Hansetit und Der Schatz von der Ligedelers, sind im Mosaikverlag erschienen und kosten jeweils 42 Euro. NDR 1 Radio MV. Es ist Dezember 1955. Da erscheint das erste Mosaik. Ein Mosaik von Hannes Hegen. So steht es in roter und schwarzer Schrift ganz oben auf der Seite. Und darunter Dick, Dack, Dicke, Dack auf der Jagd nach dem Golde. 20 Jahre lang erlebten die Dicke Dacks ihre Abenteuer. Doch im Juni 1975 war dann plötzlich auf der Rückseite des Heftes zu sehen, wie die drei Kobolde auf Dromedaren in eine Fata Morgana reiten. Die Dicke Dacks waren daheim, so lautete der letzte Satz im Mosaik, Heft 223.
Ich habe mit Mosaik immer versucht, eine fröhliche, wissensvermittelnde Bildergeschichte zu machen, wo die Kinder dann auch etwas lernen und sich daran erfreuen und wo eben keine Gewalt ist,
sagte Johannes Hegenbart in einem seiner sehr seltenen Interviews.
Eines Tages saß ich am Zeichenbrett und ich hörte meine Wanduhr an der Wand ticken. Tick, tack, ticke, tack. Da dachte ich mir, das müsste es sein. Aber tick, tack, ticke, tack ist viel zu hart mit T und CK. Und da dachte ich mir, das müsste man weich machen mit tick, tack, ticke, tack.
Mosaik von Hannes Hegen. So hieß der Comic, der in der DDR aber so nicht genannt wurde.
Es ist zweifellos das große Verdienst von Herrn Hegenbart, dass er diese Figuren erstmal ins Spiel gebracht hat, dass er sie geschaffen hat in einer Zeit, die offenbar reif dafür war, für einen Comic in der DDR. Die haben das nur nicht gerne gehört, dass es ein Comic war. Die haben immer gesagt, das wäre eine Bilderzeitschrift. Er hat es immer gesagt, es ist ein Fortsetzungsroman in Bildern.
Erinnerte sich in einem NDR-Interview der langjährige Autor der Geschichten, der 2016 verstorbene Lothar Dreger. Eine der wichtigsten Zeichnerinnen der Abenteuer, Lona Rietschel, gehörte seit 1960 zur Mosaiktruppe.
Es wurde viel gelacht und viel Klamauk gemacht auch, ja. Und nicht zuletzt von Hegenbart. Also er ist ein sehr agiler Mann gewesen, der jede Situation erstmal so richtig vorgespielt hat. Pass mal auf! Und dann kam der an und dann hat er, oh, und so, ja, der hat uns alles vorgespielt.
Das Mosaik von Hannes Hegen wurde zu der Erfolgsgeschichte einer Zeitschrift innerhalb der DDR.
Das Heft ist von Heft 1 an immer ausverkauft gewesen, obwohl die Auflage in den ersten Jahren viel zu niedrig war, nämlich bei 100, 150.000 Exemplaren lag und dann allmählich bis zum Ende der Digidakt-Zeit immerhin auf fast 600.000 gestiegen ist, ist die Auflage immer ausverkauft gewesen. Und das heißt, der Verlag hat richtig viel Geld damit verdient. 1975, als Johannes Hegenbart aussteigt, macht der Verlag Junge Welt einen Reingewinn nur mit dem Mosaik von 1,5 Millionen DDR-Mark.
Der Leipziger Verleger Marc Lehmstedt veröffentlichte 2010 sein Buch »Die geheime Geschichte der Digidaks«. Johannes Hegenbart wurde am 16. Mai 1925 in Böhmisch-Kamnitz in Böhmen geboren. 1942 studierte er an der damaligen Reichshochschule für angewandte Kunst in Wien, von 1947 bis 1950 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. 1955 hatte Hannes Hegen die Idee für das Mosaik und ließ in den folgenden Jahren die Digidaks stellvertretend für ihre Leser durch die ganze Welt reisen.
Man darf nie unterschätzen, dass das Mosaik immer aus lauter Gags bestanden hat, über die man sich als Kind und als Jugendlicher natürlich wahnsinnig gefreut hat. Es war ein Farbtupfer in einer Welt, die eben nicht immer sehr bunt war und nicht immer sehr fröhlich stimmte.
Die Digidaks waren unter anderem in Rom und London, in Wien und New Orleans und in Venedig.
Drei staubige Gestalten, eine große und zwei kleine, trotten auf müden Reittieren über die Steinplatten. Wenn nicht ihre Nasen zu sehen wären, würde man Dick und Dack gar nicht erkennen. So sehr sind sie in Eisen gepanzert. Sie bereuen es längst, einem Ritter das Versprechen gegeben zu haben, ihm überall hin zu folgen. Vor allem so einem wie dem Ritter Runkel von Rübenstein.
Wartet hier auf mich, bis ich euch brauche. Ich tute dann in Sorgen, wenn ich den Duschen herumgekriegt habe.
Ist gut.
Der denkt, der kommt mit seiner Frechheit überall durch.
Lass ihn, Dick. Du weißt doch, Frechheit siegt.
Knapp 20 Jahre bis Juni 1975 erschien Monat für Monat ein neues Mosaik. Für Hannes Hegen, publizistisch wie verlegerisch, ein großer Erfolg, erklärte Buchautor Marc Lehmstedt im NDR-Interview.
Die ersten Hefte, die ja noch vierteljährlich erschienen, da bekam er 22.500 Mark pro Heft und das im Jahr 1955-56. Damals lag das Durchschnittseinkommen eines DDR-Bürgers bei 500 bis 600 Mark und als es dann monatlich erschien, wurde die Summe auf etwa 10.000 pro Heft reduziert.
Anfang der 70er Jahre sah Hannes Hegen die Qualität der monatlich erschienenen Hefte nicht mehr gegeben, wollte kürzer treten, nur noch alle zwei Monate ein Digidak-Abenteuer präsentieren. Der Verlag bestand allerdings auf ein monatliches Mosaik. Im November 1973 kündigte Hannes Hegen den Verlagsvertrag für sein Mosaik zum 1. Juli 1975. Hannes Hegen blieb danach fast unsichtbar. Erst nach der deutschen Einheit kam der Mosaikerfinder gewissermaßen zurück. Sämtliche 223 Hefte wurden neu aufgelegt in Reprintmappen sowie in Büchern. 2008 erhielt Johannes Hegenbart die bedeutendste deutsche Auszeichnung für Comic-Künstler, den Max-und-Moritz-Preis. 2010 folgte das Bundesverdienstkreuz am Bande. Johannes Hegenbart starb im November 2014 in Berlin. Auch wenn sich die Digidax vor mittlerweile rund 50 Jahren in die bereits erwähnte Fata Morgana verabschiedeten, die drei Kobolde leben bis in die Gegenwart weiter.
Ich bin Dick.
Ich bin Dag.
Und ich bin Digidag.
Wir sind die Digidags und wir sind die Stars der neuen Serie.
Der Star hier, man hört schon das Gemunkel, ist der alte Ritter Runkel.
So gibt es seit Jahren Versuche, Filme mit den Kobolden zu produzieren. Oder es entstehen neue Hefte. So treffen die Digidax in einem nicht im Handel erhältlichen Heft mit der Nummer 230 in Paris auf Jules Verne. In einem Mosaik nicht von, sondern für Hannes Hegen anlässlich seines 100. Geburtstags.
Wir befinden uns über Venedig, der Beherrscherin des östlichen Mittelmeeres und der Handelswege nach dem Orient, dem reichsten der unabhängigen Stadtstaaten neben Genua und Pisa. Wenn ihr euch das alles richtig vorgestellt habt, dann seid ihr soeben zusammen mit Dick und Dag in ein längst vergangenes Jahrhundert geflogen. Genau gesagt in das Jahr 1284.
So beginnt das Mosaikheft Nummer 90 mit dem Titel »Das Turnier zu Venedig«. Dick und Dag begleiten den Ritter Runkel. Im Mai 1964 begann eine der erfolgreichsten und längsten Comicserien im deutschsprachigen Raum.
Ich brauche Ihre Hilfe, großmächtiger Herr Doge. Geben Sie mir ein Schiff, damit ich ins Morgenland fahren kann.
Ins Morgenland? Etwa gegen die Sarazenen? Ja, haben Sie denn auch ein Heer?
Ein Rübensteiner ohne Heeresmacht wäre wie ein Ochse ohne Hörner. Ich werde gleich mal in mein Horn stoßen und Sie rufen. Bitte schön, ihr Herren. Das hier sind meine beiden Schildknappen, Dick und Duck.
Ja, genau. Immer zur Stelle.
1284 startete das Abenteuer in Venedig, das die Digidax dann unter anderem ins Königreich Serbien, durch das Byzantinische Kaiserreich bis nach Konstantinopel und Kleinasien führen sollte. Das Buch »Vom Orient bis zum Nukleon – Die Reiserouten der Digidax« zeichnet genau nach, wo sich die Digidax in ihrer rund 20-jährigen Abenteuerreise aufhielten und wann sie an welchem Ort waren. Allerdings spielte kein einziges Digidax-Abenteuer im 20. Jahrhundert. Entweder zu dritt oder nur zu zweit waren die alterslosen Kobolde auf 5 Kontinenten zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 19. Jahrhundert unterwegs. Und irgendwann auch in der Zukunft auf unbekannten Planeten. Dort trafen sie dann auf Quastenflosser, Fluginsekten, Mammuts und Urmenschen. Rainer Grünberg, Michael Hebestreit, Sebastian Kautz, Frank Nitsch und Sven-Roger Schulz haben einen feinen Bildband zusammengestellt. Mit zahlreichen Karten, Szenen aus den Originalmosaikheften und historischen Einordnungen liegt hier ein wahrer Digidax-Schatz vor, der sowohl zum Stöbern als auch zum Entdecken einlädt. In Venedig, an der Seite von Ritter Runkel.
Der Rübensteiner hat doch von nichts eine Ahnung. So ein Schiff, wie er sich vorstellt, müsste komisch aussehen. Halte mal mein Schild, Duck.
Ja.
Ich werde es spaßeshalber aufzeichnen. Ich denke mir da so etwas wie eine schwimmende Burg. Genau das ist es, was sich auch unser Ritter gedacht hat, Dick.
In Venedig waren die Digidax übrigens nicht nur 1284, sondern auch 1852 im Mosaikheft Nummer 88 mit dem Titel »Die Türken in Venedig«. Zu entdecken in diesem Heft, wie im lesenswerten Buch »Vom Orient bis zum Nukleon«, ist auch eine Figur, die seit Mosaikheft 20 gar nicht mehr dabei war, nämlich der dritte der Kobolde, Dicketack. Das Buch »Vom Orient bis zum Nukleon – Die Reiserouten der Dicketacks« ist im Tesloff Verlag erschienen und kostet 89 Euro. Zwar verschwanden, wie schon erwähnt, die Dicketacks im Juni 1975 in einer Fata Morgana und die letzte Textzeile im Mosaikheft 223 lautete, die Dicketacks waren daheim. Doch in Vorpommern haben die Figuren ein neues, anderes Zuhause gefunden, im Keramikhof Vizow, seit mittlerweile mehr als 30 Jahren.
Mit der Ritter-Runkel-Serie haben wir dann begonnen, den Ritter-Runkel stehen, die beiden Knappen dazu, Dick und Duck. Dann ging es weiter mit der Römer-Serie, Amerika-Serie, Dicketack auf Negro.
Detlef Schmöhl gestaltet gemeinsam mit seiner Frau die Figuren. Und es war Angelika Schmöhl, die Anfang der 90er Jahre auf die Idee kam, die Dicketacks in Ton herzustellen.
Während der Arbeit hört man ja auch Radio und dann kam auch ein Beitrag über die Dicketacks. Ja, denke ich, schön. Das sind ja noch die Sachen aus deiner Jugendzeit. Das wäre nicht schlecht, wenn wir die mal in Keramik machen könnten. Ja, dann haben wir uns gemeldet, Junge Weltverlag, und gedacht, naja, ob das was wird. Und gefreut, wie nachher die Nachricht kam, wir können mal vorbeikommen und mal zeigen, was wir so alles machen.
Mit dem Erfinder der Dicketacks, Johannes Hegenbart, hatte sich das Ehepaar aus Vizow in Vorpommern zu Beginn der Arbeit immer wieder ausgetauscht.
Was wir oft gemacht haben mit Herrn Hegenbart, haben telefoniert. Wir mussten dort die Figuren abgeben, die bemalten, und Herr Hegenbart hat dann die Figuren, also die Farben der Figuren abgenommen. Hat gesagt, ja, ist in Ordnung, das müsste noch etwas heller, das etwas dunkler oder die Farbe kommt absolut nicht in Frage.
Es ist vor allem Detlef Schmöhl, der die Figuren herstellt.
Wir haben erstmal als Grundlage unsere Arbeitsform, das heißt die einzelnen Dicketacksformen. Und als zweites Produktionsmittel dient uns der Gießton. Der ist in Weiß. Die Figuren werden gegossen und werden dann nach ca. 18, 20 Stunden aus der Form genommen und getrocknet. Dann werden sie bearbeitet mit einem Messer und mit einem Schwamm und kommen dann im Anschluss nach der Trocknung in den Ofen.
Angelika Schmöhl bemalt dann die Figuren.
Erst werden sie schwarz grundiert, dann kommt nachher die Hautfarbe rauf. Da wird es dann 3-4 Mal raufgebracht. Und dann kommen die nächsten Farben. Und das Ganze, ja, dauert dann eben 3 Stunden.
Wie viele Runkels, Dicks, Ducks und Dicketacks das Ehepaar bislang hergestellt haben, können beide gar nicht sagen. Einige hundert Figuren sind es aber bereits geworden. Die rund 20 Zentimeter großen Nachbildungen der Comiczeichnungen finden ihre Liebhaber vor allem in Sachsen und Thüringen, zudem in Mecklenburg-Vorpommern. Verschickt wurden sie aber auch schon weiter.
Der weiteste war Ungarn gewesen. Da hat ein ungarischer Fan, hat dann angefragt und da haben wir es dann hin verschickt. Schweiz hatten wir auch.
Angelika und Detlef Schmöhl arbeiten in ihrer Werkstatt in Vizow, westlich von Anklam, nur auf Bestellung. Und das wollen beide auch noch möglichst lange, selbst wenn sie sich im nächsten Jahr auf den Ruhestand vorbereiten.
Ja, doch, wir haben noch Spaß an der Sache, ja. Im kleineren Maßstab, ja.
Die halten ja, das sind schöne Erinnerungen.
Das war der Kunstkarten über das Mosaik und seinen Erfinder Johannes Hegenbart über die Dicketacks und die Abrafaxe. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.